RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 17. Mai 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderes Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Nono Norsia, Pujastuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien fokussiert sich auf die Industrialisierungszusammenarbeit mit Südkorea. Indonesien und Südkorea arbeiten zusammen, die indonesische Stahlproduktion zu steigern. IDB ist wichtig für Indonesien. Die Anzahl der Fish Haven in Indonesien soll vergrößert werden. Parlament schlägt den Bau der größten Bibliothek in Südkorea Ostasien vor. Religionsministerium und Bezirksregierung Morotai bauen islamische Internatschulen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Südkorea fokussiert sich auf die Beschleunigung der Industrialisierung und die Entwicklung der kreativen Industrie. Dies teilte der indonesische Präsident Joko Widodo gestern im südkoreanischen Präsidentschaftspalast Cheong Wade in Seoul bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit der Präsidentin Park Geun-hye mit. Präsidenten Joko Widodo zufolge sei Südkorea der strategische Partner Indonesiens in Asien, vor allem im kreativen Industriebereich wie Fashion, Film, Kino und Rundfunk. Präsident Joko Widodo erklärte weiter, Indonesien und Südkorea bauen intensive Zusammenarbeit im Wirtschaft- und Industriebereich. Im Handels- und Investitionsbereich zeigen die Beziehungen beider Länder auch bedeutungsvolle Fortschritte. Bei der Gelegenheit bat Präsident Joko Widodo die südkoreanische Regierung um die Erleichterungen für den Export der indonesischen frischen Früchten. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi sagte, dass die indonesische Regierung und Südkorea darin übereinstimmen, durch die staateigene Stahlfirma Indonesiens PT Krakatau Steel und die südkoreanische Stahlfirma POSCO die indonesische Stahlproduktion 10 Millionen Tonnen im Jahre 2025 zu steigern. Gestern in Seoul haben Präsident Joko Widodo und die Vorstandsvorsitzenden der südkoreanischen Stahlfirma POSCO diese Zusammenarbeit erörtert. Ministerin Marsudi zufolge diene die Zusammenarbeit dazu, die Abhängigkeit Indonesiens vom importierten Stahl zu reduzieren. Mehr als 50% des indonesischen Stahlbedarfs werden noch importiert. Wenn Indonesien von dem importierten Stahl immer noch abhängig sei, könne Indonesien die Industrialisierung nicht beschleunigen, sagte Ministerin Marsudi weiter. Inzwischen sagte der Leiter der indonesischen Koordinationsbehörde für die Investition BKPM, Franky Sibarani, dass die Zusammenarbeit zwischen Krakatau und POSCO auf das Regierung-zu-Regierung-Schema sich gründe. Der indonesische Finanzminister Bambang Brojonegoro wohnte gestern in Jakarta bei der 41. jährlichen Sitzung der Islamischen Entwicklungsbank, IDB, der Pressekonferenz über den Jahresbericht des Jahres 2015 bei. Dabei sagte der Finanzminister, dass IDB immer strategischer sei und Indonesien den Nutzen im Finanzbereich gebe. Minister Brojonegoro zufolge werde die indonesische Regierung die Zusammenarbeit mit IDB steigern. Planmäßig werden die indonesische Regierung und die Islamische Entwicklungsbank IDB am Dienstagabend einen strategischen Partnerschaftsvertrag MCPS unterzeichnen.
Indonesia really is very important founder of the Islamic Development Bank since 1975 and a supporter for the development of the IDB group.
Indonesien sieht, IDB ist immer wichtiger in Bezug auf die Finanzierung der indonesischen Entwicklungsprogramme. Indonesien und IDB werden den strategischen Partnerschaftsvertrag für den Zeitraum von 2016 bis 2020 unterzeichnen. In diesem Vertrag stehen die Bauprojekte und die Entwicklungsprogramme in Indonesien, die von IDB finanziert werden. Dem strategischen Partnerschaftsvertrag MCPS nach konzentriert sich die Zusammenarbeit auf die physische Infrastruktur, die islamische Finanzindustrie und die Entwicklung des Geschäftssektors. Minister Brojonegoro sagte, dass Indonesien und IDB neue Programme auch entwickeln. Es seien unter anderem der Wiederaufbau der armen Siedlungen im Wert von 364 Millionen US-Dollar, die Entwicklung von 4 staatlichen Universitäten im Wert von 176,5 Millionen US-Dollar und der Ausbau der Elektrizitätsnetzes im Wert von 330 Millionen US-Dollar. Der koordinierende indonesische Minister für den maritimen Bereich, Rizal Ramli, fördert die Vermehrung von Fish Haven und den inländischen Fischexport anzukurbeln. Er ist der Meinung, dass das Einkommen der einheimischen Fischer in vielen Gebieten in Indonesien sich weiter reduziere, denn es gebe keine Schiffe, die geplant in die Häfen einführen, und es gebe keinen Sondercontainer für den Export. Darüber hinaus soll es neben des Ausbaus von Häfen einen Beschluss zum Import geben, damit die Container wieder voll seien, wenn die Schiffe nach Indonesien einfahren. Um das Einkommen der Fischer zu erhöhen, soll eine intensive Kampagne zum Fischverzehr durchgeführt werden, fuhr Rizal Ramli fort. Es bleibe zu hoffen, dass das indonesische Parlament die größte Öffentlichkeitsbibliothek in Südostasien wie Library of Congress in den USA bauen könnte. Dies sagte der indonesische Politikbeobachter Rizal Malarangeng bei einem Treffen zwischen den Gelehrten und der Parlamentsführung in Jakarta. Er sagte weiter, das Modell der Bibliothek solle der allgemeinen Bibliothek ähneln, aber die Umwelt und die Atmosphäre sollen bequem gebaut werden. Dabei setzte der Vorsitzende des Parlaments, Ade Komarudin, diesen Vorschlag und wird mit der anderen Parlamentsführung und Fraktionsführung das Thema weiter besprechen. Im Zufolge soll die Regierung nun auf den Infrastrukturaufbau aufgrund der Arbeitskräfte fokussieren. Eins davon ist der Aufbau der Bibliothek. Das indonesische Religionsministerium arbeitet mit der Bezirksregierung von Morotai, der Provinz der Nordmolukken, zusammen. eine islamische Internatsschule am Grenzgebiet zu entwickeln. Der Kooperationsvertrag wurde vom Generaldirektor für islamische Bildung des Religionsministeriums Kamarudin Amin und dem Bezirksleiter von Morotai, Veni R. Paraisu, in Jakarta unterzeichnet. Kamarudin sagte dazu, die Entwicklung der islamischen Internatsschule am Grenzgebiet sei im Fokus des Programms des Generaldirektorats für islamische Bildung. Dies sei auch ein Bestätigungsprogramm in Form eines Stipendiums für kluge Schüler. Mit dieser Kooperation könnten die islamischen Schulen in Zukunft am Grenzgebiet des Bezirkes Morotai zum Ort für islamische Schüler werden, um ihren Beitrag im Bildungsbereich zu leisten und zu widmen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.197,41 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.769,51 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.289 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 96%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema die Todesstrafe der dritten Runde. Gelesen von Nunung Nursia. Liebe Zuhörer, vor einiger Zeit hat der indonesische Generalstaatsanwalt M. Prasetyo ein Signal gegeben, dass es eine Hinrichtung der dritten Runde für Todesgefangenen, vor allem für illegale Drogenhändler, gebe. Die Zeit für die Hinrichtung wird aber noch nicht festgelegt. Die Todesstrafe wird noch in Indonesien in Kraft gesetzt, da Indonesien zurzeit im Notstand zum Zuvorkommen des Drogenhandels sei und der Staat den Krieg gegen die gefährlichen Stoffe zum Ausdruck bringe. Es soll sein, dass die Todesstrafe ein Medienkonsum nicht sein werde, wie die vorher intensiver berichtet worden ist. Die Todesstrafe ist berichtet worden, als ob um die Publikmeinung sowohl Pro- und Kontra-Meinung zu bilden. Es ist nicht erfreulich, als die indonesische Nation die Todesstrafe für jemanden verhänge, obwohl die Person von dem Gericht für schuldig und gegen das Recht gesprochen werde, sowie dem Leben des Staates und des Volkes geschadet habe. Die Drogenhändler und die Drogenmissbraucher haben den Bestand der Jugendgeneration geschadet. Für Indonesien ist die Todesstrafe die angemessene Methode, um die abschreckende Wirkung zu geben. Die Todesstrafe ist noch eine Debatte geworden und hat Pro- und Kontra-Meinung im Inland und Ausland hervorgerufen. Die Länder, deren Bürger von der Todesstrafe in Indonesien verhängt werden, protestieren sehr hart diese Todesstrafe. Aber alle Proteste aus anderen Ländern sind bedeutungslos, da die Todesstrafe ein Teil der Rechtssouveränität ist. Sie müssen dies respektieren. Nicht nur diese Länder, sondern auch die Aktivisten der Menschenrechte protestieren sehr häufig die Todesstrafe. Sie halten sie für die Menschenrechtsverletzungen, da die Gefangenen ein Lebensrecht haben. Zurzeit haben fast alle Länder in Europa die Todesstrafe in ihrem Gesetz aufgehoben. Für Indonesien soll der Konflikt angesichts des Meinungsunterschiedes der Todesstrafe gehindert werden. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, di internasionale sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15,150, 9,125, 11,780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 17. Mai statt. Wir beginnen mit dem 17. Mai 1939, an dem die britische Regierung ein Buch mit dem Titel Weißes Buch herausgab. Die Herausgabe dieses Buches ist die Vorbereitung für die Gründung des Staates Israel. In diesem Buch steht der Plan der Gründung des unabhängigen Staates Palästina mit zwei Staatsangehörigkeiten, nämlich Muslime und Juden. Dieses Buch hat vorher gesagt, dass bis 1944 100.000 Juden nach Palästina flüchten werden. Seit jener Zeit musste die Ankunft der Juden eine Erlaubnis von der arabischen Nation bekommen. Die Palästinenser lehnten aber den Plan in diesem Buch ab. Dies gilt auch für Zionisten. Im Jahre 1942 planten die Zionisten bei der Konferenz in den USA offiziell den zionistischen Staat im Land der palästinensischen Nation zu gründen. Nun kommen wir zum 17. Mai 1973, an dem die Sitzung des Skandals Watergate im US-Senat begann und im Fernsehen gesendet wurde. Dieser Skandal ist ein politischer Skandal in den USA, der den Rücktritt des US-Präsidenten Richard Nixon hervorgerufen hat. Dies rief die Verfassungskrise in den 1970er Jahren hervor. Dieser Skandal wird aufgrund des Namens eines Hotels in Washington D.C. genannt, in dem sich dieser Skandal ereignete. Dieser Ereignis wurde mit der Festnahme von 5 Männern, die ins Demokratische Nationale Komitee eintraten und ein Abhörgerät anstellten, hervorgerufen. Nach der Untersuchung wurde dieser Vorfall von der Gruppe und zwar dem Komitee für Wiederwahl des Präsidenten, die Nixon unterstützte, getan wurde. Der US-Senat weihte dann das Komitee ein, um weitere Untersuchungen zu machen. Durch diese Untersuchung wurde dieser Skandal aufgedeckt. Präsident Nixon veröffentlichte die aufgenommenen Gesprächsnotiz über die Fragen Watergate im April 1974. Die Generalstaatsanwaltschaft beauftragte dann Nixon, um alle aufgenommenen Gesprächsnotizen zu überreichen. Nixon trat dann von seinem Posten zurück. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 17. Mai 1980, an dem der Nationale Buchtag erklärt wurde. Der Moment der Einweihung der Nationalen Bibliothek am 17. Mai 1980 in Jakarta wurde auch vom Ausbildungsminister Abdul Malik Fajar als der Nationale Buchtag erklärt. Die Idee der Einweihung dieses Nationalen Buchtages kommt von der Gruppe der Buchleser, um das Interesse zum Lesen in Indonesien zu fördern und den Buchhandel zu steigern. Dieser Nationale Buchtag sollte die Kultur zum Lesen der Bücher zu stärken. Dadurch kann man seine Kenntnisse vertiefen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören!
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt zum Thema Indonesien und Südkorea schließen Handelsverträge in Höhe von 18 Milliarden US-Dollar ab. Der Staatsbesuch des indonesischen Präsidenten Joko Widodo in Südkorea ab 16. Mai dieses Jahres hat einen Handelszusammenarbeitsvertrag in Höhe von 18 Milliarden US-Dollar bewirkt. Dies ist ein guter Schritt inmitten der instabilen globalen Wirtschaftslage. Der Leiter der Koordinationsbehörde für Investitionen BKPM, Frankie Sibarani, der Präsident Joko Widodo begleitet, sagte, dass dieser Handelszusammenarbeitsvertrag aus der Verpflichtung zur Investition von 7 südkoreanischen Unternehmen in Höhe von 15,8 Milliarden US-Dollar und aus 4 Zusammenarbeitsverträgen in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar besteht, die von den Unternehmen der beiden Länder unterzeichnet werden. Diese Zusammenarbeitsverträge umfassen die Sektoren der Elektrizität, einschließlich der erneuerbaren Energie, die Futterindustrie, Filmindustrie, Schuhindustrie und Pharmaindustrie. So Frankie Sibarani. Er fuhr fort, dass diese Verträge das Vertrauen der südkoreanischen Unternehmen auf das Geschäftsklima in Indonesien aufweisen. Dazu gehören auch die heutigen und zukünftigen Reformen im Investitionsbereich der indonesischen Regierung. Frankie Sibarani zufolge habe die indonesische Botschaft in Seoul durch eine speziell dafür eingesetzte Verifikation festgestellt, dass die südkoreanischen veröffentlichten Investoren ihre Unternehmungen in Indonesien ernsthaft realisieren wollen. Er fuhr fort, dass Präsident Joko Widodo die Umsetzung dieser Zusagen absichere. Bei der Unterzeichnung dieser Zusammenarbeitsverträge war auch der südkoreanische Handels- und Industrieminister He Jo-yung Hwan anwesend. Es handelt sich unter anderem um die Investitionen in der Gasinfrastruktur in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar und im Petrochemie-Sektor unter Einbezug der Lotte Chemical in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar. Außerdem gebe es ein Engagement in der Futterbranche wie auch in der Filmindustrie in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar. Die 4 Zusammenarbeitsverträge, die von indonesischen und südkoreanischen Unternehmen im Gasinvestitionsbereich unterzeichnet wurden, betragen 600 Millionen US-Dollar. Es gibt ebenso auch eine Zusammenarbeit in der Entwicklung von Solarkraftwerken in Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Inzwischen sagte der indonesische Präsident Joko Widodo gestern beim Geschäftsforum mit etwa 450 südkoreanischen Unternehmen, dass Indonesien seine Infrastruktur wie unter anderem gebührenpflichtige Autobahnen, Eisenbahnschienen, Häfen, Flughäfen und Dämme ausbaue. Außerdem dereguliere die indonesische Regierung die Wirtschaft mit dem Ziel, die Investition und das Geschäft für in- und ausländische Unternehmer zu erleichtern. Präsident Joko Widodo zufolge werde die Regierung auch die Wirtschaft reformieren, die Investition und Geschäftsregeln erleichtern und eine Wirtschaftszusammenarbeit fördern. Inzwischen begrüßte auch der indonesische Botschafter in Korea, John Prasetyo, die unterzeichneten Zusammenarbeitsverträge beider Länder. Er hofft, dass diese schnell umgesetzt werden könnten. Das war unser Programm im Blickpunkt.
Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Südkorea fokussiert sich auf die Beschleunigung der Industrialisierung und die Entwicklung der kreativen Industrie. Dies teilte der indonesische Präsident Joko Widodo gestern im südkoreanischen Präsidentschaftspalast Cheong Wade in Seoul bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit der Präsidentin Park Geun-hye mit. Präsidenten Joko Widodo zufolge sei Südkorea der strategische Partner Indonesiens in Asien, vor allem im kreativen Industriebereich wie Fashion, Film, Kino und Rundfunk. Präsident Joko Widodo erklärte weiter, Indonesien und Südkorea bauen intensive Zusammenarbeit im Wirtschaft- und Industriebereich. Im Handels- und Investitionsbereich zeigen die Beziehungen beider Länder auch bedeutungsvolle Fortschritte. Bei der Gelegenheit bat Präsident Joko Widodo die südkoreanische Regierung um die Erleichterungen für den Export der indonesischen frischen Früchten. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi sagte, dass die indonesische Regierung und Südkorea darin übereinstimmen, durch die staateigene Stahlfirma Indonesiens PT Krakatau Steel und die südkoreanische Stahlfirma POSCO die indonesische Stahlproduktion 10 Millionen Tonnen im Jahre 2025 zu steigern. Gestern in Seoul haben Präsident Joko Widodo und die Vorstandsvorsitzenden der südkoreanischen Stahlfirma POSCO diese Zusammenarbeit erörtert. Ministerin Marsudi zufolge diene die Zusammenarbeit dazu, die Abhängigkeit Indonesiens vom importierten Stahl zu reduzieren. Mehr als 50% des indonesischen Stahlbedarfs werden noch importiert. Wenn Indonesien von dem importierten Stahl immer noch abhängig sei, könne Indonesien die Industrialisierung nicht beschleunigen, sagte Ministerin Marsudi weiter. Inzwischen sagte der Leiter der indonesischen Koordinationsbehörde für die Investition BKPM Franky Sibarani, dass die Zusammenarbeit zwischen Krakatau und POSCO auf das Regierung-zu-Regierung-Schema sich gründe. Der koordinierende indonesische Minister für den maritimen Bereich, Rizal Ramli, fördert die Vermehrung von Fish Haven und den inländischen Fischexport anzukurbeln. Er ist der Meinung, dass das Einkommen der einheimischen Fischer in vielen Gebieten in Indonesien sich weiter reduziere, denn es gäbe keine Schiffe, die geplant in die Häfen einführen, und es gäbe keinen Sondercontainer für den Export. Darüber hinaus soll es neben des Ausbaus von Häfen einen Beschluss zum Import geben, damit die Container wieder voll seien, wenn die Schiffe nach Indonesien einfahren. Das Einkommen der Fischer zu erhöhen, soll eine intensive Kampagne zum Fischverzehr durchgeführt werden, fuhr Rizal Ramli fort. Es bleibe zu hoffen, dass das indonesische Parlament die größte Öffentlichkeitsbibliothek in Südostasien wie Library of Congress in den USA bauen könnte. Dies sagte der indonesische Politikbeobachter Rizal Malarangeng bei einem Treffen zwischen den Gelehrten und der Parlamentsführung in Jakarta. Er sagte weiter, das Modell der Bibliothek solle der allgemeinen Bibliothek ähneln, aber die Umwelt und die Atmosphäre sollen bequem gebaut werden. Dabei setzte der Vorsitzende des Parlaments, Ade Komarudin, diesen Vorschlag und wird mit der anderen Parlamentsführung und Fraktionsführung das Thema weiter besprechen. Im Zufolge solle die Regierung nun auf den Infrastrukturaufbau aufgrund der Arbeitskräfte fokussieren. Eins davon ist der Aufbau der Bibliothek. Das indonesische Religionsministerium arbeitet mit der Bezirksregierung von Morotai, der Provinz der Nordmolukken, zusammen, eine islamische Internatsschule am Grenzgebiet zu entwickeln. Der Kooperationsvertrag wurde vom Generaldirektor für islamische Bildung des Religionsministeriums Kamarudin Amin und dem Bezirksleiter von Morotai, Weni R. Paraisu, in Jakarta unterzeichnet. Kamarudin sagte dazu, Die Entwicklung der Islamischen Internatsschule am Grenzgebiet sei im Fokus des Programms des Generaldirektorats für islamische Bildung. Dies sei auch ein Bestätigungsprogramm in Form eines Stipendiums für kluge Schüler. Mit dieser Kooperation könnten die islamischen Schulen in Zukunft am Grenzgebiet des Bezirkes Morotai zum Ort für islamische Schüler werden, um ihren Beitrag im Bildungsbereich zu leisten und zu widmen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.197,41 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.769,51 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.289 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 96%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Heute besuchen wir die Stadt Lubuk Linggau in der Provinz Sud-Sumatra. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie eine Reise in die Provinz Sud-Sumatra machen, schlagen wir Ihnen vor, die Stadt Lubuk Linggau zu besuchen. Diese Stadt hat großes Tourismuspotenzial. Dort befinden sich die Reiseziele wie der Wasserfall Temam, der Hügel Sulap und der Damm Waterfang. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen den Wasserfall Temam vor. Er ist ein Lieblingsreiseziel in Lubuk Linggau. Dieser Wasserfall hat seine eigene Anziehungskraft und ist nicht wie die anderen Wasserfällen. Meistens sind die Wasserfälle hochaufragend. Der Wasserfall Temam erstreckt sich aber auf der Seite. Er ist gleich wie der Wasserfall Niagara in den USA. Der Wasserfall Temam ist aber kleiner als Niagara. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Wasserfall Temam liegt im Dorf Rahma, nur 11 Kilometer südlich von der Stadt Lubuk Linggau. Die Fahrt mit dem Auto oder mit dem Motorrad von Lubuk Linggau in den Wasserfall über zwei Straßenalternative dauert nur 30 Minuten. Der Zustand der Straßen sind gut. Der Wasserfall selbst liegt 50 Meter von der Straße, die das Dorf Rahma und das Dorf Air Temam verbindet. Von der Hauptstadt der Provinz Sumatera dauert die Fahrt mit dem Auto nach Lubuk Linggau 6,5 Stunden. Andere Alternative ist die Fahrt von Bengkulu über die Städte Kapahyang und Curup in den Wasserfall Tamam, Tenor Fürstunden dauert. Liebe Hörerinnen und Hörer, bezahlen Sie nur 2.000 Rupiah, um in das Reiseziel Wasserfall Tamam einzutreten. Von dem Parkplatz sollten Sie nicht so entfernt in den Wasserfall Tamam gehen. Wenn Sie die Schönheit des Wasserfalls Tamam von unten sehen, müssen Sie erst die Treppen absteigen, um das Flussufer bzw. die untere Seite des Wasserfalls zu erreichen. Von hier können Sie die Schönheit des Wasserfalls, die großen Steine und die blattreichen Bäume sehen. Man kann die Schönheit dieses Wasserfalls von oben genießen. Dazu brauchen Sie nur die Treppe nach oben zu klettern. Von einer Hängebrücke aus können wir die Schönheit dieses Wasserfalls auch sehen. Die Hängebrücke liegt auf dem Wasserfall. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Wasserfall Tamam ist 12 Meter hoch und 25 Meter lang. Die blattreichen Bäume umringen den Wasserfall. Sie machen die Atmosphäre um den Wasserfall kühl und frisch. Dort können Sie im Wasser spielen, schwimmen oder nur in den großen Steinen sitzen, um die schöne Landschaft zu genießen. Sei es vorsichtig, da die Steine rutschig sind. Vergessen Sie nicht, dort vor dem Wasserfall die Fotos zu machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Bis morgen dann, auf Wiederhören.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Der Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts ist Keluar Kota oder auf Deutsch Verreisen. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst möchten wir Ihnen einige indonesische Vokabeln vorstellen, die mit dem Titel des heutigen indonesischen Unterrichts Keluar Kota oder auf Deutsch Verreisen zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Morgen auf Indonesisch besok. Besok. Wir auf Indonesisch, kami. Kami. Verreisen auf Indonesisch, pergi keluar kota. Pergi keluar kota. Du auf Indonesisch, kamu. Kamu. Checken auf Indonesisch, periksa. Periksa. Der Zustand auf Indonesisch, kondisi. Kondisi. Das Auto auf Indonesisch, mobil. Mobil. Abfahren auf Indonesisch, berangkat. Berangkat. Wie viel Uhr auf Indonesisch, jam berapa? Jam berapa? 7 Uhr morgen auf Indonesisch, jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Kommen auf Indonesisch, datang. Datang. Früher auf Indonesisch, lebih pagi. Lebih pagi. Heute auf Indonesisch, hari ini. Hari ini. Auch auf Indonesisch, juga. Juga. Wechseln auf Indonesisch, ganti. Ganti. Öl auf Indonesisch, oli. Oli. Außerdem auf Indonesisch, selain itu. Selain itu. Checken auf Indonesisch, periksa. Periksa. Autoreifen auf Indonesisch, ban. Ban. Kain auf Indonesisch, tidak ada. Tidak ada. Problem auf Indonesisch, masalah. Masalah. Begleiten auf Indonesisch, antar. Antar. Inspuro auf Indonesisch, ke kantor. Ke kantor. Werkstatt auf Indonesisch, bengkel. Bengkel. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Indonesisch-Unterricht mit dem Titel Keluar Kota oder auf Deutsch Verreisen. Das Gespräch ist zwischen Michael und seinem Vater. Sie sind in Michaels Haus. Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Sätze noch einmal. A. Morgen möchten wir verreisen, auf Indonesisch. Besok kami mau pergi keluar kota. Besok kami mau pergi keluar kota. Check den Zustand des Autos, auf Indonesisch. Coba kamu periksa kondisi mobil. Coba kamu periksa kondisi mobil. Jawohl, auf Indonesisch. Baik, Pak. Baik, Pak. Wie viel Uhr fahren wir morgen ab, auf Indonesisch? Besok kita berangkat jam berapa? Besok kita berangkat jam berapa? Wir fahren 7 Uhr morgen ab, auf Indonesisch. Kita besok berangkat jam 7 pagi. Kita besok berangkat jam 7 pagi. Kannst du morgen früher kommen, auf Indonesisch? Apakah kamu besok bisa datang lebih pagi? Apakah kamu besok bisa datang lebih pagi? Ya, ich kann. Auf Indonesisch. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ich möchte auch morgen das Öl wechseln. Auf Indonesisch. Kalau bisa, besok saya juga mau ganti oli. Kalau bisa, besok saya juga mau ganti oli. Außerdem werde ich auch die Autoreifen checken. Auf Indonesisch. Selain itu, saya akan periksa ban. Selain itu, saya akan periksa ban. Ja, das ist kein Problem. Auf Indonesisch. Ja, tidak ada masalah. Ja, tidak ada masalah. Morgen fahren wir erst ins Büro. Auf Indonesisch. Besok kamu antar saya dulu ke kantor. Besok kamu antar saya dulu ke kantor. Danach kannst du in die Werkstatt fahren. Auf Indonesisch. Setelah itu kamu ke bengkel. Setelah itu kamu ke bengkel. Jawohl. Auf Indonesisch. Baik, Pak. Baik, Pak. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bis morgen dann, auf Wiederhören.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Nations, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. In diesem Programm stellen wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vor. Dieses Mal möchten wir Ihnen die indonesische Musikgruppe Leto vorstellen. Die Gruppe Leto kommt aus Yogyakarta, Zentraljava, die im Jahre 2004 gegründet wurde. Diese Gruppe besteht aus No als Sänger, Patup als Gitarrist, Arian ist ebenfalls als Gitarrist und Dedot als Trommelspieler. Liebe Zuhörer, am Anfang hören Sie Ruang Rindu oder Der Raum für die Sensu. Gute Unterhaltung.
Di daun yang ikut mengalir lembu, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat, oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Dan selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan dada.
Liebe Zuhörer, das Lied Ruang Rindu, Der Raum für die Sensu, gibt es in dem ersten Album von Leto mit dem Titel Tratsch, Krei und Laie. Dieses Album wurde im Jahre 2006 veröffentlicht und erhielt eine Auszeichnung für die Kategorie Neuankömmlinges Album beim SCTV Musik Award 2007. Das Lied Ruang Rindu erzählt über Liebesgefühl. Die Lieder von Leto sind nicht nur in Indonesien, sondern auch in Malaysia bekannt. Die Lieder Ruang Rindu und Sandaran Hati oder Herzstütze hatten ein Hit in den einigen Radiostationen in Malaysia erhalten. Im Jahre 2015 sang der japanische Sänger Hiroaki Kato das Lied Ruang Rindu in der japanischen Version. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Leto mit dem Titel Sebelum Cahaya oder auf Deutsch Bevor die Sonne scheint. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, das Lied Sebelum Cahaya, Bevor die Sonne scheint, gibt es in dem zweiten Album von Leto mit dem Titel Don't Make Me Sad, das am 16. August 2007 veröffentlicht wurde. Die Lieder von Leto sind nicht nur einzigartig, aber das Videoclip wurde von Amanda gespielt. Amanda ist eine taube Fotomodell. Dieses Lied erzählt über Einsamkeit. Einen Teil von diesem Albumverkauf hat Leto für Braille Buchstaben gemacht. Der Musikunternehmer Musica wird dieses Album nach Malaysia vorstellen. In diesem Album gibt es auch das Lied Permintaan Hati oder auf Deutsch Die Bitte meines Herzens. Bis heute hat die Gruppe Leto viele Alben aufgenommen. Diese Alben sind unter anderem Leto Logika im Jahre 2009, Cinta Bersabarlah oder Geduldig Liebe. In der Musikkarriere hat Leto eine Auszeichnung Platinum erhalten. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie Sandaran Hati oder auf Deutsch Herzstütze und Sampai Nanti, Sampai Mati oder Bis Später, Bis Zum Tod. Auf Wiederhören.
Yakinkah ku berdiri di empat tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi. Aku dan nafasku merindukanmu.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio On Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.